Hallo Caro.
Hallo Juliane.
Na, wie geht's dir heute?
Bisschen kalt.
Stimmt. Wir haben ja jetzt gerade Mitte März. Eine ganz brandaktuelle Folge, können wir unseren Hörern ja auch verraten. Wir haben ja sonst immer ein bisschen im Vorhinaus, oder wie heißt das,
im Voraus,
aufgenommen. Aber diesmal nehmen wir in der Woche auf, in der auch das Thema bei Instagram gespielt wird.
Ja. Und deswegen hatten wir, glaube ich, selten, dass wir so knapp vor Veröffentlichung der Folge sind.
Ne? Ja, jetzt ist heute ist Dienstag und am Freitag geht die Folge live. Am Freitagnacht sogar.
Ja,
also, ne,
wow.
Das ist jetzt, wir müssen uns ein bisschen ranhalten, aber auf der anderen Seite ist es ja auch ganz schön. Alles top aktuell und natürlich unser Lieblingsthema. Es geht ja um die Tomate dieses Jahr, diese Woche, dieses Jahr auch. Das ist bei mein ganzes Gartenjahr geht ja eigentlich immer um Tomaten. Und diesmal eine besondere Form der Tomate. Du weißt ja welche.
Ja, die Wildtomate oder die Freilandtomate, über welche sprechen wir heute?
Wir können über beide reden und vielleicht auch den Unterschied.
Okay.
Aber ja, eigentlich geht es um Wildtomaten.
Ja. Genau, ja, dann war ich doch richtig. Wildtomate.
Ja. Ich muss auch sagen, für jeden Gärtner, der irgendwie mit dem Gärtnern anfängt, ist, glaube ich, die Tomate so die erste große Gemüsepflanze, die man oder mit der man so startet, oder? Auf dem Balkon vielleicht?
Ja, das also denke ich auch immer. Ich glaube ja, aber tatsächlich muss ich auch sagen, ich kenne Leute, die keine Tomaten essen und ich kenne sogar Leute, die mir auch erzählen, die Gärtner sind, die sagen, die bauen keine Tomaten an.
Ja, das habe ich auch noch nicht gehört.
So eine Menschen sind mir irgendwie immer suspekt. Das sind wie Leute, die sagen, die mögen keine Tiere.
Ja, stimmt.
Das sind so Leute, die kann ich einfach nicht verstehen.
Aber dann brauchst du halt auch nicht wirklich Gärtnern. Es sei denn, du hast halt nur einen Blumengarten zum Beispiel. Aber Gemüse, finde ich, da ist die Tomate, eigentlich gehört
ja,
die schon immer dazu.
Ne, finde ich auch.
Und vielleicht
geht ja auch einfach.
Ja, deswegen, ich wollte gerade sagen, nach dieser Folge oder auch nach der Woche bei Instagram sehen vielleicht viele, die noch keine Tomaten angebaut haben, wie leicht es eigentlich geht.
Ja, genau, weil ich finde, du kannst, also eine Tomate ist eigentlich relativ dankbar, finde ich. Du kannst alles falsch machen, so wie ich früher, als ich angefangen habe. Ich wusste nicht, was Ausgeizen ist. Ich wusste nicht,
wo
was
man sie hinstellen
ist. Genau. Ja. Ich wusste nicht, dass man sie irgendwie vorziehen kann, wann man damit eigentlich anfängt.
Ja.
Ich habe irgendwann mal, da war ich so 16, da habe ich im November hatten wir Tomaten zu Hause, habe ich mir Saatgut von genommen.
Ach so, vom Saatgut.
Ja.
Okay, weil ich manchmal im Baumarkt haben die ja auch so zu ganz komischen
Zeiten.
Von so einer
Tomate, die wir zu Hause gegessen haben. Hab die angezogen, habe die in so einem kleinen Minitopf hatte ich die drin und habe dann davon echt Tomaten geerntet irgendwann.
Ach, witzig.
Die am Fenster stehen, die waren viel zu hoch, die hatten viel zu wenig Licht. Das stand direkt über der Heizung, das war viel zu warm. Und trotzdem habe ich am Ende ein paar kleine Tomaten geerntet.
Oh.
Also eigentlich ist die Tomate sehr dankbar.
Total. Und also ja, früher wusste ich auch nicht, wie man die richtig düngt. Ich hatte die einfach wirklich immer nur gegossen. Und gut ist, und glaube ich auch in ganz normale Blumenerde gepackt
ja,
und fertig.
Ja, ja.
Also aber man kann ja wirklich viel machen. Sie ist sehr ertragreich und lecker. Und deswegen mögen wir die Tomate und für uns ja, ist die eine sehr wichtige Gemüsesorte.
Ja.
Und ich finde die Wildtomate, jetzt nochmal im Besonderen, um die haben wir uns ja so in den letzten 2 Jahren ungefähr so ein bisschen gekümmert. Ne? Also für mich war auch Tomate immer gleich Tomate. Dann sind wir ja irgendwann halt immer in Richtung Bio-Saatgut, ne? Altes Saatgut und so weiter, dass du da halt mal ein bisschen drauf achtest. Und dann ja, ist jetzt eigentlich die große Liebe zur Wildtomate entfacht. Zumindest bei mir, weil die noch am meisten, also na, man muss sich am wenigsten kümmern und ich kann die überall hinpflanzen.
Ja, stimmt.
Genau, aber dann lass uns doch kurz mal anfangen, denn heute haben wir so ein bisschen eine besondere Folge, die mal die Fragen unserer Community beantwortet. Denn, wie wir ja schon gesagt haben, wir sind ja jetzt schon in der Tomatenwoche und haben deswegen am Montag mal die Umfrage gemacht, welche Fragen es eigentlich gibt, ne, zum Thema Freilandtomaten und Wildtomaten. Deswegen wollen wir da heute darauf eingehen und der große, also eine Frage, die ich mir schon gemerkt habe, lass uns die mal gleich am Anfang beantworten. Da ging es nämlich darum, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Freilandtomaten und Wildtomaten?
Ja.
Und ich vermische es auch immer wieder und deswegen frage ich jetzt dich, was denkst du, ist der Unterschied? Ich habe mir auch ein paar besondere Sachen aufgeschrieben, aber du hattest mir das auch sogar schon immer gut erklärt, deswegen möchte ich jetzt auch, dass du das den Usern nochmal erklärst.
Jetzt voll der Vorführeffekt, ich weiß es gar nicht. Aber also die Frage kommt erstmal von Barfußläuferin.
Ach so.
Vielen Dank für diese Frage. Genau, also der Unterschied zwischen Wildtomaten und Freilandtomaten ist, dass Freilandtomaten könnten theoretisch sozusagen auch Tomaten sein, die eintriebig an einem Stab, also eine Stabtomate oder eine Cherrytomate, sowas könnte theoretisch eben auch eine Freilandtomate sein.
Ja, und Freiland heißt ja einfach nur, du brauchst kein Dach
genau, drüber. Du brauchst kein Dach genau. drüber. Und eine Wildtomate ist aber im Prinzip eine Form der Tomate, die du mit mehreren Trieben wachsen lässt. Also du geizt die nicht aus eigentlich, sondern du lässt die einfach so wachsen. Ich glaube, die wird dann auch eher breit als hoch. Und sie hat relativ kleine Früchte auch im Vergleich.
Genau,
also
das ist auch wichtig,
die wird immer,
zu wissen.
Also maximal so Münzen groß vielleicht, aber tatsächlich sonst eigentlich sogar eher so Murmel oder vielleicht auch Johannisbeer.
Ja, es gibt viele
also, genau, so ganz klein. Ja. Und wenn mich nicht alles täuscht, da weiß ich aber nicht, ob das ein Gerücht ist, aber ich glaube, alles, was größer ist als diese Wildform, ist über einen bestimmten Zeitraum, hat sich halt entwickelt und wurde dann nach und nach erst größer.
Ah,
also
okay.
Die großen Tomaten, die wir sozusagen eigentlich kennen, entsprechen gar nicht dem Ursprung.
Macht ja Sinn.
Genau.
Ja.
Und diese sehr kleinen Wildtomaten sozusagen oder diese kleinen Tomaten, die dann eben zu den Wildtomaten zählen, sind eher noch ursprünglicher, wenn man das so sagen kann.
Aber das können auch Züchtungen sein, diese Wildtomaten.
Ich denke, ja, gibt's wahrscheinlich mittlerweile auch alles mögliche an Züchtungen.
Also ich dachte immer zuerst, Wildtomaten sind dann wie so historische alte Sorten, die sind sozusagen wild, ne? Hast du die aus dem Wald irgendwie genommen. Aber ja, die können auch wirklich, sozusagen, es können auch moderne Wildtomaten entstehen.
Ja, ich glaube auch, gibt es nicht hier diese Golden Currant?
Genau, ich glaube, das ist nämlich auch so ein Saatgut-Experiment gewesen.
Ne?
Ja. Ja, genau, ist eine der bekanntesten gelben kleinen Wildtomaten. Und wie du schon sagst, die Tomaten sind halt wirklich klein, dafür aber auch besonders aromatisch. Also das
ja, du sagst ja immer, du findest sie so super aromatisch. Aber ich finde, ich weiß nicht, für mich kommt immer nichts über die Black Cherry vom Aroma.
Die ist ja auch nicht so groß, aber das stimmt. Aber ja, ich mag ja gerne wirklich auch die kleinen gelben.
Ja.
Und es heißt auch immer, je kleiner, desto öfter. Das hat doch...
Das habe ich noch nie gehört, aber okay.
Okay, ja, ich bin mit der 90er-Jahre-Werbung aufgewachsen. Das war doch, glaube ich, von Lindt oder so, diese kleinen, wenn du so kleine Pralinen...
Ach so.
Dafür war das die Werbung.
Kann
sein. Je kleiner die Praline, desto öfter.
Okay, kann man die essen?
Genau, desto öfter kannst du sie genießen.
Okay.
Nebenbei läuft hier gerade... deine Katze dreht hier ein bisschen durch. Aber ist ja okay, wir sind ja fast live sozusagen.
Ja, genau, stimmt.
Aber ich will noch eine Sache dazu sagen zu der Wildtomate. Die ist besonders für verschiedene Standorte oder für sagen wir mal, schlechte Standorte geeignet.
Ah.
Also du kannst so an flachgründigem Boden, also so sandig, wenn es nicht so richtig tief geht, manchmal auch so fester Boden, da kann die trotzdem gut wachsen. An trockenen Standorten und du musst die weniger düngen und brauchen auch nicht so viel Wasser wie ihre Freilandgeschwister. Und ja, die eignen sich besonders gut für unsere Community, die auf dem Balkon gärtnert oder die vielleicht einfach, weiß nicht, eine Parzelle oder einen Kleingarten hat. In einem Kübel kann man wirklich Wildtomaten sehr, sehr gut anziehen.
Ja, cool.
Aber so ein Kübel sollte mindestens 15 Liter umfassen, also für eine Tomate.
Ja.
Weil die ja doch sehr buschig werden. Und dann hatte ich noch gesehen als kleinen Tipp, man kann ja nicht nur den Kübel nehmen, wenn man dann eben nicht so viel Platz hat, sondern man sollte mal an eine Hängeampel denken. Und das habe ich, als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, stimmt, das habe ich schon öfter gesehen, irgendwie bei Pinterest oder so, als Empfehlung für so Gartenplanung, dass man doch die Tomaten von oben nach unten sozusagen runterhängen lässt.
Stimmt.
Und dann sozusagen von, also die wachsen, ist ja egal, wo letztendlich der Standort ist, aber die hängen dann sozusagen eher runter. Und dann musst du die auch nicht anbinden. Man muss nur gucken, dass es nicht zu schwer dann wird mit der
stimmt,
Zeit.
Ja, ja, cool.
Ja,
gute
aber
Idee.
Fand ich eigentlich so für die Leute, die jetzt mal mit Wildtomaten anfangen wollen, eigentlich ganz nett.
Ja, finde ich auch. Das stimmt.
Gut, dann guck du mal nach, welche Fragen noch so gestellt wurden.
Ja,
hast du eine?
Ja, ich sag mal hier von Warte, lass mich doch mal gucken. Hier kam unter anderem mehrfach die Frage, ab wann düngen wir denn Tomaten?
Okay.
Also das ist, glaube ich, eine allgemeine Tomatenfrage, aber die gilt natürlich auch für die Wildtomate, ne?
Mhm. Genau, also bei mir ist ja so, ich habe mir das bei dir abgeguckt. Also der große Geheimtipp ist ja wirklich, wenn man die kleine Jungpflanze aus, also egal, ob man die irgendwo gekauft hat oder selbst angezogen hat, die kann man ja dann so Mitte, Ende Mai rauspflanzen nach den Eisheiligen. Und dann muss man auf jeden Fall ein paar Brennnesseln mit reinlegen. Also Brennnesseln abschneiden, so ein bisschen zusammenknüllen und ab ins Pflanzloch. Und da, ich mache immer noch Kleedünger zusätzlich mit rein. Und dann am besten noch so schön fetten Kompost mit drauf. Also diese Erde, die man dann der Tomate zur Verfügung stellt, die ist schon mal ein erster großer, guter Booster. Und die Tomate, weil ja dann auch erst der Klee und auch die Brennnessel sich langsam zersetzt, holt die Tomate sich erst später diesen Dünger.
Ja.
Aber sofort, würde ich jetzt sagen, muss man die Jungpflanzen zumindest noch nicht düngen, oder?
Nee, würde ich auch denken. Bei mir ist es so, ich achte immer so ein bisschen darauf, wie sieht die Pflanze aus.
Mhm.
Und wenn ich sehe, die kriegt irgendwie eine grüne kleine Blattspitze, eine gelbliche kleine Blattspitze.
Ja, ja.
Ne? Oder wird, dann fange ich eigentlich an, dass ich mit einem Sofortdünger dünge, also mit einer Brennnesseljauche dann eigentlich drüber gehe.
Mhm.
Weil die gibt ja dann, also da kann halt die Pflanze sofort von Nährstoffe beziehen,
ja,
sozusagen.
Ist ja ein guter Flüssigdünger.
Genau, ist ein guter Flüssigdünger und das geht dann innerhalb von ein paar Tagen ganz schnell.
Mhm.
Aber man muss das natürlich gut im Blick haben. Und wenn ich das aber festgestellt habe, dass das passiert, dann gucke ich, dass ich auf jeden Fall alle 3 Wochen alle 4 Wochen einmal gut mit der Brennnesseljauche drüber gehe.
Mhm. Ja, das ist doch schon mal ein guter Tipp. Also ja, ich würde es nicht so regelmäßig machen, aber also bei mir ist immer so, wenn was ist, wie du auch schon sagst, wenn die irgendwie gelblich wird, dann Brennnesseljauche drüber und dann warte ich, bis es dann wieder gelb wird.
Ja.
Aber,
also du darfst halt natürlich nicht zu lange warten, bis die Blätter gelb sind, weil das ist natürlich auch Stress für die Pflanze und man will ja dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt nichts mehr riskieren.
Ja.
So, ne?
Und manchmal wird sie ja auch so gelb und braun, wenn dann zu wenig Wasser da ist. Ne?
Ja,
dann hilft vielleicht auch gar nicht groß Dünger. Aber ja, wenn du schon, wie du schon sagst, so einmal im Monat vielleicht immer mit einer Brennnessel, es ist ja immer eine Verdünnung der Brennnesseljauche mit ran, dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Und gerade im Sommer sind das ja sowieso immer gute kleine Hilfen, auch für die restlichen Pflanzen, die drumherum um die Tomaten stehen.
Ja, stimmt.
Genau. Ja, das ist doch schon mal ein guter Tipp. Ich wollte noch mal erzählen, aber ich glaube, diese Frage gab es auch. Sortenempfehlungen, ne? Wurde, glaube ich, viel gefragt. Oder wolltest du erstmal noch eine andere Frage?
Also, genau, ich hätte das jetzt irgendwie hinterher gemacht oder danach gemacht.
Okay, dann machen wir erstmal die anderen.
Nämlich, das haben so die meisten tatsächlich gefragt.
Okay.
Weil wir eben gerade über Dünger gesprochen haben, würde ich jetzt anschließen an die Frage Tipps zur Vorbeugung gegen Krankheiten. Also das ist ja vielleicht so ein bisschen auch nochmal zum Thema Pflege. Deswegen hätte ich da jetzt mit der Frage angeschlossen. Was kann man denn gegen Krankheiten machen? Also wie zum Beispiel die Braunfäule.
Tja, bei mir ist es immer so, also klar, ich gucke natürlich nach Sorten erstmal, kommen wir ja später nochmal zu, die eben nicht so anfällig sind. Ich muss auch sagen, draußen, also die Tomaten, die ich letztes Jahr auch draußen hatte, so alle Freilandtomaten, die hatten gar nichts. Also die hatten keine Braunfäule, die waren manchmal ein bisschen trocken, aber dann habe ich sie wieder gegossen und dann war alles wieder gut.
Ja.
Aber die im Gewächshaus, die haben dann manchmal schon Braunfäule, aber immer erst zum Ende der Saison hin.
Mhm.
Also wenn es da wirklich wieder richtig feucht wird, wenn nicht mehr so viel Sonne da ist, dann merkst du auch schon, hier, das ist, also wirklich die Blätter sind dann schon so überzogen von diesem, sieht ja so ein bisschen aus wie so Schimmel einfach.
Ja.
Und dann habe ich natürlich auch, dann war die Saison für mich eigentlich auch durch. Aber so richtige Maßnahmen habe ich da immer nicht ergriffen. Ich habe dann einfach aufgehört, die zu beernten und die dann irgendwann auf den Kompost geschmissen.
Ja, also generell ist es ja gut, wenn man, wie du schon gesagt hast, so Freilandsorten auch auswählt, die eben vielleicht nicht so so Braunfäule anfällig sind.
Mhm.
Das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Wildtomate. Auch da natürlich darauf achten, dass das eben keine Sorte ist, die sonderlich anfällig ist.
Ja.
Etwas, was auch noch hilft, ist eben dieses dass man vermeidet, eben direkt die Pflanze zu gießen, sondern dass man wirklich immer so, nur
über die Blätter immer
genau,
drüber,
dass man eben nicht über die Blätter gießt, sondern dass man wirklich immer nur von unten gießt, also halt am Stamm oder am Stängel, ne, dass man da eben drauf achtet. Und ja, im Gewächshaus, denke ich, muss man halt eben auf eine gute Belüftung achten. Aber ich meine, irgendwann kommt der Zeitpunkt im Jahr, da kannst du lüften, was du willst. Ja. Das Thema ist dann einfach irgendwann durch.
Total. Und also was auf jeden Fall auch immer geholfen hat oder was, wo ich den Unterschied immer gesehen habe, draußen, außerhalb des Gewächshauses, hatte ich die immer weiter voneinander gepflanzt. Mhm. Also immer so eine Pflanze. Danach, ich habe die immer an meinen kleinen Zaun mit rangehangen, gepflanzt. Bei dir, du hast ja, glaube ich, auch immer in die Hecke einfach so Tomaten reingemacht. Und dann war ja immer noch eine andere Pflanze dazwischen. Ja. Aber im Gewächshaus waren es halt immer nur Tomaten, neben Tomaten, neben Tomaten. Und da, wenn es dann auch zu eng ist, wirklich nicht genug Belüftung und so, dann kommt halt schneller mal wirklich die Krankheit. Also wenn man Platz hat, dann am besten Platz.
Und was man natürlich auch beachten sollte, wäre, dass man beispielsweise die Tomate nicht neben Kartoffeln pflanzt. Weil die Braunfäule zum Beispiel, das ist ja eigentlich ein Virus, der über Kartoffelpflanzen kommt.
Ach, okay.
Und die Sporen werden halt eigentlich auch eher über Kartoffelfelder, die in der Nähe sind, über die Luft sozusagen übertragen. Und das bietet sich natürlich dann an, auch im eigenen Garten zu gucken, dass man vielleicht, wenn man Kartoffeln hat, dass man das nicht direkt neben die Tomaten, weil die beiden verstehen sich eh ohnehin nicht so gut. Und da kann man natürlich auch noch mal ein bisschen was dagegen tun, dass solche Sachen ja nicht passieren. Aber ich habe gestern erst wieder einen Beitrag gelesen, da ging es um das Tomatenjahr 2021, was ja bei sehr vielen Leuten sehr schlimm gewesen ist, weil das einfach auch ein sehr feuchtes Jahr gewesen ist. Und so ist das einfach manchmal im Garten.
Ja.
Also das ist schade und man hat total viel Mühe da reingesteckt und man hat sich super viel Arbeit gemacht, aber am Ende ist es halt ein Naturprodukt und das kann auch durchaus mal passieren, dass das eben nicht so verläuft, wie man sich das vorstellt.
Das
dafür hat man aber dann vielleicht viele andere Dinge dafür, die gut funktionieren.
Ja, ich habe auch noch den Tipp zusätzlich, wo du auch gerade über verschiedene so Klima Einflüsse sprichst. Bei mir ist es auch so, ich versuche die Tomaten so weit wie möglich zu verstreuen im Garten. Also ich habe manche im Beet, manche im Gewächshaus, dann einige am Zaun. Dann habe ich noch vorne am Haus nochmal so welche. Manchmal habe ich die sogar im Kübel. Und da sind am Haus ist es viel, viel sonniger als zum Beispiel bei mir am Zaun und so. Und da merkt man auch, die Tomaten kommen auch alle zu unterschiedlichen Zeiten. Aber die haben dann auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und man hat auf jeden Fall dann eine bessere Ernte, weil du halt wirklich viel so halbschattig, sonnig, windig und so weiter abgrast oder abgreifst. Und das war für mich auf jeden Fall immer ein guter Tipp zu sagen, wenn ich halt viele Jungpflanzen habe, dann pflanze ich die einfach auch überall hin.
Ja.
Also das kann man ja immer mal ausprobieren, aber ja, theoretisch diese Krankheiten, also da muss man jetzt auch nicht so wirklich viel Angst vor haben. Also ich hatte da, wie gesagt, immer Ende der Saison kamen die, aber so, sonst hatte ich nie große Probleme damit,
dass man da Ernteverlust
hätte. Ja.
Gut, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar schließt die vielleicht gleich an die Sortenempfehlungen, die wir haben, oder an die Rückfrage nach den Sorten. Und zwar, was haben wir denn für Tipps, wenn der Sommer doch nicht so warm wird? Und da würde ich sagen, also was ich dir eben kurz, bevor wir über die Folge gesprochen haben, was ich dir oder was wir empfehlen würden, wären Sorten, die dem Thema halt entsprechen. Also vielleicht welche, die auch mit kühlerem Anbau gut zurechtkommen oder mit kürzeren Sommern.
Ja, das ist jetzt auch so die Frage. Man steht so vor dem Zwiespalt, werden die Sommer jetzt heißer und wärmer?
Mhm.
Also nicht heißer und wärmer, sondern heißer und trockener. Oder gibt es wieder mal also einfach extremere Sommer, dass du halt wirklich manchmal ein paar Wochen Hitze hast, dann aber wieder ein paar Wochen Regen, dann wird es vielleicht nicht richtig warm oder im Mai wird es doch viel zu spät nochmal richtig kalt und so. Und da ist jetzt immer so die Frage, okay, auf was müssen wir uns einstellen? Mhm. Das weiß ja natürlich keiner.
Nee.
Und von daher ist ja der Punkt, den du schon hattest, dass man da auf die Sorten achtet. vielleicht gar nicht so schlecht, dass das alles vielleicht, und gerade die Wildtomaten sind ja auch die, die eben ein bisschen robuster sind gegen eigentlich alles. Also wenn du auch mal sagst, hier, ich fahre 2 Wochen in Urlaub, dann kannst du wahrscheinlich die Wildtomate auch wirklich kannst mal stehen lassen. Da muss
nichts.
Kein Nachbar kommen und das gießen.
Stimmt.
Also vielleicht muss man halt so ein bisschen wie jetzt auch in der Stadtplanung und so mit den Bäumen muss man halt mal langsam gucken, okay, welche Bäume sind hier gut für welche klimatischen Veränderungen oder halt für welche Extreme, die so herrschen. Und so können wir das ja mit dem Saatgut letztendlich jetzt auch noch steuern. Also jetzt kann man noch gut aussehen. Ist eigentlich eine gute Idee. Oder halt, wenn man Jungpflanzen kauft, kann man ja auch drauf
achten. Ja, stimmt. Aber dann sag doch mal, was haben wir denn für Sortenempfehlungen?
Ja.
Haben wir überhaupt Sortenempfehlungen?
Ja, ja. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben.
Ja, cool, dann fangen
also,
wir an.
Zumindest die, die man auf jeden Fall kennt. Mhm. Also das sind so berühmte Sorten. Und ich muss auch sagen, ehrlicherweise, glaube ich, kriegt man die in jedem Saatgutshop und wahrscheinlich auch sogar im Baumarkt.
Mhm.
Das ist die gelbe und die rote Johannisbeer-Tomate.
Ja.
Das
ja.
ist auch die, mit der ich damals angefangen habe. Und die ist wirklich sowas von dankbar, wenn man das mal als Geschenk für jemanden geben soll oder will. Und die noch nicht viel Erfahrung mit Tomaten haben, dann sind das so die Einsteiger-Tomaten, würde ich sagen. Ja, hattest du nicht mal eine, die in deiner Hecke war, die irgendwie wo ich dann schon gekommen bin und geerntet habe, weil du keinen Bock mehr auf diese Tomate hattest?
Ja, das war die gelbe Johannisbeere. Und davon hatte ich ja auch, glaube ich, 5
ja,
Pflanzen
es war so
oder
viel.
So in der Hecke drin.
Ja.
Und ich hatte da, ich weiß nicht wie viel, da waren 500 Früchte an jeder Pflanze dran. Und
das war
wollte
schön.
Einfach keiner mehr essen, weil das einfach viel zu viel war.
Das ist wirklich traumhaft, wie das Schlaraffenland. Seitdem baue ich die ja auch an. Nee, dann gibt es die Golden Currant, über die haben wir vorhin schon gesprochen.
Ja.
Und die rote Ribisell.
Ja.
Aber die ist, glaube ich, nochmal anders als die rote Johannisbeere. Aber die gehören zusammen sozusagen.
Mhm.
Ich glaube, die Ribisell ist ein bisschen größer.
Ja, kann sein.
Als die Johannisbeere.
Ich glaube, die Ribisell ist so ein bisschen säuerlicher und die Johannisbeere ist ein bisschen süßlicher.
Süßlich, ja. Ja, genau. Und dann habe ich noch, also ich weiß nicht, welche wir zuerst nennen wollen. Ich habe so 2 ganz besondere Sorten mal ausgewählt von den Wildtomaten. Aber wenn du willst, kannst du erstmal mit den... Ich mache mal so ganz besondere. Vielleicht auch so als Geschenkidee. Ich komme hier heute irgendwie mit Geschenkideen, ne? Vielleicht, weil ich Geburtstag hatte, denke ich immer noch so an Geschenke. Nee, aber genau. Also es geht um... Tomaten, die vielleicht nicht so ganz besonders sind. Ich habe die natürlich auch bei meiner Internetrecherche gefunden, fand die auch ganz gut. Und wir bauen die auch nicht an. Wir haben das Saatgut gar nicht da, aber vielleicht müssen wir uns das nochmal besorgen, weil die so gut klangen. Und zwar einmal die Galapagos-Wildtomate.
Ah, okay.
Hast du schon mal von der gehört?
Ja, habe ich.
Ja, die kommt natürlich von den Galapagos-Inseln im Pazifik. Und die hat eine sehr, sehr hohe Resistenz gegenüber dieser Krankheiten, wie Braunfäule und
ja,
so weiter.
Cool.
Deswegen ist sie sehr, sehr beliebt. Also das ist wohl eine sehr, sehr robuste Pflanze und die Früchte sind orange-gelb.
Aha,
normalerweise hast du ja so gelbe und
rote.
Genau, die wäre dann orange-gelb.
Mhm.
Und dann gibt es noch eine zweite besondere Sorte. Das ist die Humboldti.
Ah,
mit
süß.
2 I hinten.
Aha.
Die Humboldt-Tomate. Und die wurde natürlich von Alexander von Humboldt entdeckt.
Ja, witzig.
Und man weiß nicht so genau, ob das jetzt wirklich eine Kulturform ist oder eine Wildtomate. Aber wenn man sich die anguckt und wie sie halt wächst, und so spricht alles dafür, dass es eigentlich eine Wildtomate ist. Und die soll einen sehr, sehr guten Geschmack haben. Also die, sie erinnert an Himbeeren.
Ah, oh, lecker.
Hatte ich mir aufgeschrieben, genau. Also ein Himbeeraroma, das einzigartig unter den Tomatensorten ist.
Oh, wow. Vielleicht müssen wir auch nochmal überlegen, ob wir die nicht ins Programm mit aufnehmen.
Ja.
Das klingt ja richtig
find
lecker.
Finde ich auch gut. Also da müsste man echt mal überlegen, wo wir die herkriegen.
Mhm.
Und also damals kam diese Tomate, dann war die jahrelang in dem Botanischen Garten in Berlin und dann irgendwann wurde die weiter gezüchtet und weiter verbreitet. Und theoretisch kannst du die jetzt auch kaufen überall,
wo
es Saatgut gibt. Müssen wir uns nochmal angucken, wo wir die herkriegen.
Ja.
Aber die fand ich ganz niedlich, sind jetzt mal nicht so eine, die Dinge, die man halt so, oder das Saatgut, was man sonst so kennt
und liest. Stimmt.
Welche hast du denn
also eigentlich die wir schon auch genannt haben.
Ach so.
Golden Currant.
Ja.
Und Dann die San Viva, die lasse ich auch immer wie eine Wildtomate wachsen. Mhm. Ich dachte immer, man müsste die, kann man einfach wachsen lassen.
Aber na, vielleicht ist es einfach eine Freilandtomate.
Ja, bin ich mir jetzt irgendwie gerade gar nicht sicher. Du hast sie nicht mit aufgezählt. Vielleicht habe ich immer nur gedacht, das ist eine Wildtomate und das ist gar keine.
Kann aber sein, dass ich sie auch einfach vergessen habe.
Ja, also ich die habe ich auch immer
draußen
so,
auf jeden Fall super.
Die habe ich auch einfach immer so wachsen lassen,
nicht
ausgegeizt. Und die hat auch einfach wirklich ohne Ende immer getragen und so. Ja, genau. Und dann, also das sind so die beiden, die ich anbaue, weil da sind tatsächlich auch die Früchte ja noch mit am größten. Mhm, die stimmt. Johannisbeertomate, da hat keiner Lust bei uns zu Hause,
die
da
sind nicht
irgendwie
groß,
die abzupflücken.
Ja.
Und ich finde, da bricht mir das Herz, wenn ich sehe, dass es alles reif und keiner kommt und erntet das. Und ich habe dann aber manchmal keine Zeit und dann sind die, hinüber.
So, ja, das stimmt, das geht dann auch schnell.
Das geht sehr schnell dann manchmal.
Ja, aber man muss dann halt, also was ich ja jetzt dieses Jahr gemacht habe, ist ja mal so eine Tomatensauce eingekocht. Mhm. Und das war auch wirklich schön. Also ich hatte dann zwei so Weggläser davon und das war wirklich nur mit Salz und Wasser, nee, nicht mal mit Wasser, sondern einfach nur mit Salz eingekocht. Und dann irgendwann war es halt, je länger du kochst, desto mehr ist es irgendwann halt eine Suppe, ne? Und dann, also Salz hätte man auch gar nicht fast ranmachen müssen. Man hätte einfach gar nichts machen müssen. Und dann hatte ich die im Herbst nochmal gegessen als Tomatensuppe, als dann die Krankheitssaison kam oder sogar, glaube ich, November, Dezember. Und das war so schön, dieser Geschmack vom Sommer. Und wenn du das dann wieder von den kleinen Früchtchen machen kannst, wäre es natürlich toll.
Stimmt, natürlich.
Aber ist natürlich auch wieder Arbeit, das alles zusammen.
Ja gut, aber andererseits, ich meine, ich habe sie jetzt nicht ausgesät, aber heißt ja auch nicht, dass ich nicht noch irgendwie an eine Pflanze über irgendwelche... Saatgutmärkte oder Pflanzenmärkte, wo wir uns noch immer rumtreiben, dass ich da nicht doch eventuell rankomme.
Das wird wieder passieren.
Ich denke es.
Ja, ein Tipp ist auch immer, also das ist mir dann letztes Jahr ganz oft passiert, wenn ich so übers Land fahre, dass halt ganz oft kleine Bauernhöfe oder auch so einfach Privatleute Jungpflanzen rausstellen mit so einer Vertrauenskasse von Tomaten und dann sind ja auch immer mal ein paar witzige Sorten dabei, die man vielleicht auch gar nicht kannte.
Ja, stimmt.
Und da hatte ich auch, also bestimmt nochmal, weiß nicht, 5, 6 Pflanzen mir mal mitgenommen von verschiedenen einfach so Privatbauern.
Mhm.
Und ja, sowas ist natürlich auch immer toll. Da kommen dann schöne Sorten bei rum. Aber ja, da weiß man oft dann auch nicht, was ist das jetzt ja eigentlich für eine Freilandsorte oder nicht. Aber das muss man dann eben kurz mal googeln.
Bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich noch eine Frage stellen von den Fragen, die es hier so gibt.
Mhm.
Und dann haben wir ja auch noch das unnütze Wissen. Mhm. Aber bevor wir damit starten, würde ich die Frage von SunshineJule94 stellen. Und zwar auch auf dem Balkon in Mischkultur. Und wenn ja... Was ist als Partner geeignet?
Oh, das ist jetzt hier die große Quizfrage. Aber dann beantworte ich einfach die erste Frage. Also ja, auf jeden Fall. Hatte ich ja auch gerade schon gesagt, ne? Bis am liebsten ein Gefäß, was mehr als 15 Liter umfasst. Also je größer, desto besser. Und dann, wenn man die pflanzt, also gerne, wenn man auch erst die Jungpflanze pflanzt, kann man ja auch nochmal gucken, wenn man jetzt in der Wohnung lebt, findet man bestimmt irgendwo einen Wald mit Brennnesseln. Also die würde ich auf jeden Fall sammeln gehen und dann einfach mit in den Topf schmeißen.
Mhm.
Welche Mischkulturpartner?
Ja, sag doch mal.
Vor allem ist jetzt auch die Frage, wenn ich auf dem Balkon Gärtner, weiß ich nicht, ob man da jetzt zum Beispiel Kohl auch zusätzlich anbaut.
Mhm.
Also klar, ist ja für einen Balkon machbar, aber ich glaube, der bräuchte theoretisch ein bisschen mehr Platz.
Ja, ich glaube, das kommt auf jeden Fall auf das Pflanzgefäß an, hast du vollkommen recht. Wenn ich jetzt so eine Pflanzwanne habe, so wie diese Wanne,
wie so eine
die
Bauwanne.
Du hast, ne?
Ja. Genau, ich mache ja meine Tomaten immer in so großen Bauwannen.
Und dann könnte man überlegen, ob man da eine Tomate reinmacht und unten drunter noch einen Kohl.
Das könnte man machen.
Würde natürlich funktionieren.
Ja. Und mein Plan ist ja diesmal, also diese Bauwanne kann ich übrigens sehr empfehlen. Ich mache da auch keine Löcher rein, deswegen muss ich nicht so viel gießen. Aber da kann natürlich passieren, wenn man zu viel gegossen hat, dass das schnell so modrig wird. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber bei mir sind in den jetzigen Bauwannen ja schon Knoblauch, hatte ich da schon reingesetzt.
Ja, auch guter Pflanzpartner.
Genau, deswegen, das ist halt dieses Jahr mal ein Test, dass ich in so einer Wanne oder sozusagen im Kübel Knoblauch anbaue. Und der ist jetzt auch schon ziemlich groß, bestimmt schon so 20, 25 Zentimeter. Und da werde ich natürlich auch wieder die Tomaten zu reinmachen.
Ja.
Also deswegen, der Pflanzpartner ist schon da. Und ansonsten, Erdbeeren gehen ja, glaube ich, also Erdbeeren gehen halt wieder gut mit Knoblauch. Deswegen denke ich mal, gehen die auch gut mit Tomaten.
Ja, und ansonsten, sag doch mal, was ist auf dem Teller
Ach so, Basilikum, genau. Natürlich, klar, das passt immer gut
Basilikum
zusammen.
Basilikum, finde ich, ist auch eigentlich echt für so einen Balkongarten, ja, ist eigentlich so ein Must-Have, ne?
Das,
also das ist eigentlich eine schöne Kultur zusammen in so einem Kübel.
Ja, und die haben auch eine ähnliche Zeit, so, also von der Reife sozusagen.
Ja,
also wenn die Tomaten dann durch sind dann oder fertig sind, dann hast du eigentlich auch schon richtig große Blätter, ja, am Basilikum.
Was man auch machen könnte, wäre an den Fuß der Tomate sonst so kleine Buschbohnen. Die bringen auch nochmal Stickstoffdünger in den Boden. Das, ich meine, wenn man jetzt irgendwie dann mehrere Kübel hat und überall so ein paar Buschbohnen mit reinmacht, dann, ja, hat man auf jeden Fall auch eine Portion, von der man satt wird, würde ich denken.
Mhm. Wie sieht's aus mit Minze?
Das
weißt du das?
Ich nicht.
Ja, okay,
nee,
weil ja eigentlich Kohl, ja, dein Geheimrezept, ja, Kohl und,
ja,
Minze
hab
ist.
Ich habe auch eben gerade drüber nachgedacht.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie die mit der Tomate. Ja.
Aber
wer weiß.
Noch ein Tipp, wenn man Blumen als Partner möchte, dann kann man sich für die Ringelblume entscheiden. Die funktioniert sehr gut mit der Tomate zusammen.
Sehr also, schön.
Genau.
Ja, das ist doch eigentlich.
Wir sind so eine Mischkulturexperten.
Ja, cool. Aber wir sind damit ja auch schon fast am Ende.
Ja, genau.
Und das ist jetzt auch ein schöner Abschluss.
Ja,
nochmal zu dem
auch.
Thema, um das wir uns ja immer eigentlich kümmern. Was ist eigentlich eine gute Mischkultur?
Ja.
Mit wem und so weiter? Deswegen ja, macht es hier, it's a wrap, es passt zusammen.
Ja, vielen Dank für alle eure Fragen.
Ja, und wir haben uns sehr gefreut.
Genau, vielleicht machen wir so eine Folge mal wieder, wo wir dann Fragen stellen und die beantworten wir dann. Wir stellen die Fragen auf Instagram und beantworten die dann in dem Podcast. Das,
ja,
macht irgendwie auch Spaß,
gut,
ne? Das ist ganz,
ja,
ganz witzig.
Ja, muss man sich nicht so viel vorbereiten.
Ja,
das finde ich ganz gut. Dann muss man sich sonst immer überlegen, okay, was kann ich heute erzählen? Kann ich denn so lange mit Caro,
ja,
sprechen?
Ja, ja, ja.
Aber irgendwie kriegen wir es ja immer hin. Aber ich habe natürlich unser unnützes Wissen dabei.
Endlich.
Und zwar geht es um den Frühling. Wir haben ihn ja jetzt gerade erst in großen Schritten, kommt er auf uns zu. Und zwar geht es diesmal um Schmetterlinge.
Oh,
hast du denn
schön.
Dieses Jahr schon einen Schmetterling gesehen?
Nee, noch nicht.
Noch gar nicht?
Nein, noch gar keinen.
Ach, guck mal.
Hast du schon einen gesehen?
Ich glaube nicht. Nee,
ah, ja.
Na, bei mir lag aber auch bis gestern noch Schnee.
Ja, hier, bis vorgestern.
Ja, der muss jetzt erstmal auftauen bei mir noch. Aber ab März geht es nämlich los mit den ersten Schmetterlingen. Und zwar mit den gelben Zitronenfaltern.
Oh ja, okay. Wir haben hier ehrlicherweise gar nicht so viele Zitronenfalter.
Oh, da muss man diesmal drauf achten.
Ja.
Besonders in der jetzigen Zeit.
Okay.
Denn, also jetzt im März, das sind die, Frühlingsboten sozusagen. Das ist die Schmetterlingssorte, die als allererstes wach wird,
cool,
und schon bis zu 2 Monate früher aktiv ist als alle anderen Schmetterlinge.
Okay.
Also wenn du jetzt welche siehst, sind es höchstwahrscheinlich die Zitronenfalter. Und ich kann mich immer daran erinnern, wenn dann irgendwann so auch die Mohnfelder da sind und auch, ne, du hast so die ersten Blüten überall.
Ja.
Dann, also habe ich in meinem Kopf immer 2 so miteinander kämpfende Zitronenfalter. Weil man da denkt ja immer als Kind, auch das ist ein Pärchen und die machen so einen Liebestanz, aber in Wirklichkeit kämpfen die ja miteinander.
So, ehrlich?
Ich glaube schon, das habe ich auch irgendwo mal gelesen. Aber wer weiß. Das ist aber nicht das unnütze Wissen. Es geht hier immer noch um die gelben Zitronenfalter.
Okay.
Denn der Grund dafür ist, warum die so früh schon aktiv sind, ist, dass die ein besonderes körpereigenes Frostschutzmittel haben.
Ah, okay.
Also das ist anders als bei anderen Schmetterlingen. Und deswegen ist ihre Lebenserwartung von bis zu 12 Monaten so hoch wie bei keinem anderen Schmetterling,
ja, wow,
weil sie ja so früher,
ja,
sozusagen,
ja,
schon aktiv,
ja,
sind. Fand ich interessant. Also es geht hier um Schmetterlinge in Mitteleuropa natürlich. Also es gibt, glaube ich, in Südamerika und so hast du ja auch diese krassen, großen Schmetterlinge, die können, glaube ich, länger leben.
Ja, das stimmt. Aber was ich letztes Jahr gelesen habe, ist jetzt vielleicht auch unnützes Wissen, aber es hat mich sehr beeindruckt, dass Schmetterlinge auch zum Überwintern in den Süden fliegen. Es,
ach,
gibt
echt?
Arten, die,
oh,
fliegen. Dieser kleine Mini-Schmetterling fliegt bis Spanien oder bis Marokko.
Ach, witzig.
Und kommt dann auch noch wieder.
Nicht.
Das finde ich auch total crazy.
Ja, ja, spannend, ne? Und dann denkt man immer, also ich gucke mir die immer nur so an und denke,
ja,
so,
und
die sind
so,
ja ganz
süß,
niedlich. Genau. Und dann sind die gerade schon 400 Kilometer geflogen.
Sich, ja?
Ja, deswegen ist es ja auch wieder wichtig, dass man
Schmetterling müsste man sein, ne? Da sieht man was,
ja,
von der,
der
Welt.
Der lebt auch nur so 12 Monate.
Oh.
Aber letztendlich, da sieht man was von der Welt, ja. Aber das Ding ist ja, man sollte halt nicht immer nur an die Bienen denken im Frühling oder wenn du deine Beete planst,
ja,
sondern vielleicht auch noch ein bisschen mehr an die Schmetterlinge. Es gibt ja tolle Schmetterlingsweiden oder Flieder und so. Also es gibt ja wirklich tolle Pflanzen und Bienen sind ja auch wichtig und so, ne? Aber vielleicht ein guter Mix aus allen Tieren und ja, vielleicht, es gibt ja sogar auch Schmetterlingshäuser, so, also es gibt ja eine Marienkäferhäuser, Bienenhäuser und natürlich auch Schmetterlingshäuser. Und wer das noch nicht hat, kann sich ja sowas auch nochmal in den Garten stellen.
Ja,
aber
stimmt.
Ja, haltet auf jeden Fall die Augen offen nach den Zitronenfaltern.
Ja, das machen wir.
Und du wirst jetzt bestimmt einsehen irgendwann.
Ja, ich denke auch morgen wahrscheinlich. Oder jetzt, wenn ich hier aussteige, gleich im Dunkeln noch.
Ja, naja, mal gucken. Der leuchtet vielleicht. Na gut, ich glaube, jetzt sind wir durch.
Ja, absolut.
Mit den Nerven und mit dem Thema. Und ja, wir freuen uns natürlich immer auf Feedback. Die Folge laden wir wieder überall hoch, wo es Podcasts gibt.
Ja.
Und genau, dann sehen wir uns ja nächste Woche wieder zu einem spannenden Thema, das ich jetzt noch gar nicht auf dem Zettel habe.
Nee, ich auch nicht.
Wir sind ja auch einfach, wir sind zu aktuell.
Ja, total. Wir gucken einfach mal, was passiert nächste Woche.
Gut, also dann bis nächsten Freitag.
Bis dann. Tschüss.